Ja, ich hatte ja angedroht, dass die mittleren Texte ganz unlustig sind. Ja, mehr sage ich gar nicht dazu. Er heißt der Bahnwärter. Es wurde Zeit. Ich kippte den Kehricht in den Eimer, stellte den Besen in die Kammer zurück und holte meine Uniform aus dem Schrank. Zwei, dreimal strich ich mit der Bürste darüber, dann schlüpfte ich in Hemd und Hose. Während ich die Messingknöpfe an der Jacke zumachte, spähte ich durch den Vorhang zum Wartesaal hinüber. Drei waren es heute. Der eine saß direkt am Fenster und sah leblos zu Boden. Die Frau schräg gegenüber blickte ins Leere, der Magere in der Ecke trippelte lautlos auf seinem Koffer und bewegte langsam und abwesend die Lippen dazu. Ich prägte mir ihre Gesichter ein. Ich merkte sie mir alle, wenn sie schließlich hierher kamen. Ich warf noch einen Blick auf die Uhr, bevor ich sie einsteckte, und hängte mir die Pfeife um. Mit dem angefeuchteten Kamm fuhr ich durch meine Haare, dann rückte ich die Mütze zurecht. Mein Spiegelbild war in Ordnung, der Jackenkragen wurde vielleicht langsam fadenscheinig. Die Luft war kühl und erfrischend. Die Nächte mit ihrem klaren Himmel und dem leisen Zirpen der Grillen fühlten sich hier immer an, als wären sie schönen Sommertagen gefolgt. Es war Neumond. Ich holte die Taschenlampe aus dem Verschlag hinter dem Haus. Ein kleiner Schotterweg führte in einem weiten Bogen vom Stationsvorplatz zu den Gleisen. Die Häuser auf den umliegenden Hügeln waren nicht mehr zu erkennen, nur aus der Richtung des Dorfs brannten hinter ein, zwei oder drei Fenstern noch Lichter. Zwischen dem Bahndamm und dem hochgewucherten Gras lief ich wie in einem engen Tal. Schwach glänzten die langgezogenen parallelen Gleisbögen, noch schwächer die Spitzen der grünen und gelben Halme. Die Sterne, so kräftig und hell sie auch alle strahlten, beleuchteten kaum mehr als sich selbst. Der Hebel ging schwer. Ich würde mal nach dem Seilzug sehen müssen. Quietschend hob sich die Signalkelle. Hoch oben auf dem Masten hatte sich das grüne Glas vor die Lampe geschoben. Ein Stück weit schimmerten die Schienen grünlich, bevor sie am Waldrand in der Dunkelheit verschwanden. Ich sah im Schein der Taschenlampe auf die Uhr. Jetzt musste ich nur warten. Das war der Moment, an dem die Stille kostbar wurde. Man konnte mit Händen nach ihr greifen, in ihr baden, wie in schwerem, schlackigem Seewasser. Sogar die Grillen hatten eine Pause eingelegt. Inmitten der dunklen Felder lag meine Station als Insel. Auf den grünen Holzbohlen des Bahnsteigs überlappten sich die Lichtkegel der Peitschenlampen. Auf das erste, noch weit entfernte Geräusch hin ging ich ohne Eile zurück. Meine Ohren waren gut, ich konnte den Zug hören, bevor seine Lichter in die lange Gerade einbogen, die ihn hierher bringen würde. Noch während ich die Bahnsteigtreppe hochstieg, kamen die Fahrgäste aus dem zu großen Wartesaal geschlichen. Ich drückte die Taste der Sprechanlage und kündigte den Zug an. Das Dröhnen näherte sich. Dann packte einen der Luftzug am Hosenbein und schüttelte einen durch, und einige 100 Tonnen Stahl kamen quietschend zum Stehen. Wieder drückte ich auf die Sprechtaste und hörte meine Stimme aus den Lautsprechern schnarren. Ich sagte den Namen des Orts und wusste, dass keiner ihn hören wollte. Immerhin, erst vor ein paar Wochen war ein junger Mann hier ausgestiegen. Zögerlich hatte er dem abfahrenden Zug hinterhergesehen und war die Straße ins Dorf hochgelaufen. Schon in der nächsten Nacht sah ich ihn wieder, blass und müde wie alle, die hier abreisen. Während meiner Durchsage setzten sich die Fahrgäste in Bewegung. Ich beobachtete, wie sie auf die Waggons zueilten und die Zugtüren öffneten. Fahrig reichen sie die Koffer hoch, bevor sie sich selbst die Treppe hinaufschleppen, um mit einer erschöpften Bewegung die leise einschnappende Tür zuzuwerfen. Ohne sich umzusehen, verschwanden sie hinter den Fenstern ihres Abteils. Ein drittes Mal sprach ich in das kleine Mikrofon. Die Geduld des schwitzenden Monstrums auf den Gleisen war jetzt erschöpft. Es gab keinen, der unschlüssig am Bahnsteig wartete oder im letzten Moment seine Koffer unter den Arm klemmte und die Waggontreppe heruntersprang. Ich steckte die Pfeife in den Mund und wartete den vorgeschriebenen Augenblick. Dann blies ich mit aller Kraft hinein. Der Zug zögerte einen Augenblick, machte dann ein prustendes Geräusch. Langsam, sehr langsam, rollte er vorwärts. Der nächste Schub kam schon schneller. Und noch einer, noch einer. Und dann zogen schon die letzten Wagen an mir vorüber mit ihren schwarzen Scheiben. Zuletzt blieben nur die roten Schlusslichter in der Dunkelheit und danach das leise, rhythmische Schnauben. Jetzt war es wieder still. Ich zündete mir eine Zigarette an. Heute war der Himmel klar, also sah ich in die Sterne, so wie ich in Regennächten die Konturen und Farben der Wolken beobachtete, als wären sie meine Passagiere. Konnte ich nichts erkennen, schaute ich in die Nacht hinaus. Im Dorf waren die Lichter ausgegangen. Ich schnippte die Glut aufs Schotterbett. Im Büro öffnete ich den Folianten für die besonderen Vorkommnisse. Es gab keine besonderen Vorkommnisse, so hatte ich begonnen, Notizen zu machen. 19. Juli. Frau Schulz, Irmgard, Ingeborg vielleicht, in Bahnsteigabschnitt C, Fahrkarte nach N. Punkt gelöst. Trägt blaues Kopftuch, gelbbraunen Sommermantel zu leichtem Schuhwerk, offenbar spärlich gefüllte Leinentasche, tränenreicher, aber fast wortloser Abschied von Herrn Schulz nebst zwei halbwüchsigen Kindern. Richard Stromer, Abschnitt E, ganz hinten, bestieg den letzten Waggon. Fahrkarte nach F. Grauer Anzug, leicht abgetragen. Zwei kleine Lederkoffer, wurde in schwarzem Kleinwagen kurz vor Dienstschluss vorgefahren. Herr Metz? Ein Fremder. Alter ca. 45 bis 48, 1,72, 65 Kilo, Abschnitt B. Trägt Hut und Jackett. Kränklicher Eindruck. Prokurist oder Steuerprüfer vielleicht, aber ohne Krawatte oder Fliege. Auffällig frühes Erscheinen am Bahnhof. Keine Begleitung. Billett nach G. Musste erst nachsehen, wo das liegt. Manchmal blätterte ich ein bisschen in meiner Chronik, bevor ich mich schlafen legte. Ich erinnerte mich noch an jeden Einzelnen. Bei einigen musste ich nachdenken, aber bis jetzt ging es noch. Vorgestern hatte ich noch im Laden bei Frau Schulz eingekauft. Ich hoffte, dass das Geschäft von Herrn Schulz allein weitergeführt wurde. Langsam wurde es schwierig im Dorf. Von vielen Häusern waren die Fenster mit Brettern vernagelt, anderswo hausten wirre alte Weiber, die ihrem Schicksal überlassen worden waren. Manchmal fühlte ich mich versucht, das Datum auszurechnen, an dem der letzte Zug die letzten hier abholen würde. Müde und blass würde ich hinaufklettern, ich würde meine Mütze auf den Bahnsteig werfen, das kühle Metallstück der Pfeife in den Mund stecken und den Schlusspfiff ausstoßen. Dann ginge dieses Rucken durch den Zug. Ungeschickt würde ich die Pfeifenkette über den Kopf streifen und aus dem anfahrenden Zug neben die Mütze fallen lassen. Ich würde die Tür zuziehen oder sie würde vom Fahrtwind von selbst in das Schloss einschnappen. Und ich würde mich nicht umsehen. Mit einem Seufzer schlug ich das Buch zu. Kritisch schaute ich über den Schreibtisch, das Foto meiner Frau, den Ordner mit den Dienstvorschriften, wo immer nur all dieser Staub herkam. Erst letzte Woche hatte ich hier sauber gemacht. Ich hängte die Pfeife an den Haken und die Uniform in den Spind. Nach einem letzten Kontrollblick knipste ich das Licht aus.